Guten Abend, liebe Geschwister, ich begrüße alle ganz herzlich zu dieser Bibelstunde. Ganz besonders möchte ich alle begrüßen, die einen Arbeitstag hinter sich haben. Unsere Arbeit, das ist eine wunderbare Möglichkeit und Gelegenheit, Gott, unseren Retter, unseren Heiland Jesus, zu verkündigen. Und wir sind heute an einem Abschnitt angelangt, wo es um Beziehung Sklaven-Herren geht und auf die heutige Zeit übertragen Arbeitgeber-Beschäftigte. Und wir wollen schauen, was uns Gott heute zu sagen hat. Und wir wollen noch beten um den Segen für diese Bibelstunde. Lass uns dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du unser Herr bist, auf den wir uns ganz verlassen dürfen. Wir danken dir, dass dein Wort so wunderbar ist, dass es vollkommen ist, dass es heute nach so vielen Jahrhunderten immer noch aktuell ist und in unser Leben hineinredet. Danke, Herr, dass du uns Kraft gibst, nach diesem Wort zu leben. Und wir lieben dein Wort. Wir wollen daraus lernen und wir wollen, dass du uns immer mehr und mehr gebrauchst, damit wir so ein Leben führen, dass noch viele angesteckt werden, deinem Evangelium zu glauben und zu folgen. Öffne unsere Herzen, schenke Gnade zum Reden und verherrliche du dich in dieser Stunde. Amen. Titus Kapitel 2, Verse 9 und 10. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allen als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Ein sehr herausfordernder Abschnitt, ganz besonders für die damalige Zeit, aber auch ein sehr schöner Abschnitt. Nachdem Paulus hier im zweiten Kapitel Anweisungen in Bezug auf den Wandel von alten Männern, alten Frauen, jungen Frauen und jungen Männern Titus gab, richtet er nun seine Anweisungen in Bezug auf die Sklaven. Nun, wenn uns ist es bestimmt aufgefallen, dass in vielen neutestamentlichen Briefen Apostel Paulus oder die anderen Aposteln sich immer wieder an die Sklaven richten. Es geht hier also um Sklaven. Manche Übersetzungen sagen Knechte. Eigentlich waren es Sklaven, wie wir vom Wortlaut das auch verstehen. Im Neuen Testament lesen wir oft von Sklaven oder Knechten, wie manche es übersetzen. Diese Menschen, die waren Leibeigene. Die meisten arbeiteten und die meisten Arbeiten zu dieser Zeit wurden von Sklaven verrichtet. Es gab also keine Firmen, Unternehmen, wie wir sie heute kennen, wo hunderte Leute beschäftigt waren, sondern die Arbeit, die getan werden musste, die Waren, die produziert wurden, wurden von Sklaven hergestellt. In einer Erklärung heißt es, die möchte ich gerne vorlesen, die Sklaverei in biblischer Zeit war unterschiedlich von der Sklaverei, die in den letzten Jahrhunderten in einigen Teilen der Welt praktiziert wurde. Die Sklaverei in der Bibel beruhte nicht ausschließlich auf Rasse, so wie wir es heute gewohnt sind, Schwarze, Afrikaner, arbeiten, verrichten die Sklavenarbeit. In biblischer Zeit ging es bei der Sklaverei eher um den sozialen Status. Menschen ließen sich in die Sklaverei verkaufen, sehr oft, wenn sie ihre Schulden nicht zurückzahlen oder sie um ihre Familie nicht kümmern konnten. In der neutestamentlichen Zeit waren Menschen verschiedener Klassen als Sklaven, ein großer Teil von ihnen als Gefangene. Manche wählten aber die Sklaverei eigentlich deswegen, weil sie auf diese Art und Weise ihre Bedürfnisse von ihren Besitzern gedeckt sahen. Das heißt, wenn jemand seine Schulden nicht bezahlen konnte und vor einem Ruin stand, dann ging er freiwillig in die Sklaverei, neben den Gefangenen, die im Römischen Reich von überall, von der damaligen Welt, als Sklaven eben auch nach Rom kamen und in die Provinzen. Was aber sehr schön war, dass das Evangelium auch die Sklaven erreichte. Viele wurden gläubig durch die Predigt des Evangeliums und die früheren Gemeinden konnte man sich ohne Sklaven gar nicht vorstellen. Deshalb finden wir in vielen Briefen des Neuen Testamentes Anweisungen, die direkt an die Sklaven gerichtet sind, wie sie sich zu verhalten hatten vor ihren Herren. Manche Kritiker der Bibel, die sehen darin einen Hinweis, dass das Neue Testament und das Christentum die Sklaverei gut hießen und immer noch heißen. Nun, dem müssen wir widersprechen. Gott wollte nicht, dass Menschen in die Sklaverei kommen, dass Menschen über andere herrschen, einander unterdrücken, ausbeuten. Dies alles ist entstanden als Folge des Sündenfalls, wo Menschen angefangen haben, übereinander zu herrschen, einander zu unterdrücken, einander ausbeuten. Was die Bibel aber macht, wie in vielen Fällen, die so missraten sind nach dem Sündenfall, sie regelt diese Umstände. Zum Beispiel lesen wir in 5. Mose in Kapitel 15 von Vers 12 bis 18, ganz interessanter Abschnitt. Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft hat, also hier ist dieser Begriff, man hat sich verkauft, freiwillig verkauft, soll er dir 6 Jahre lang dienen und im 7. Jahr sollst du ihn als Freien entlassen. Und wenn du ihn als Freien entlässt, so sollst du ihn nicht mit leeren Händen ziehen lassen, sondern du sollst ihn reichlich von deiner Herde und von deiner Tenne und von deiner Kälte ausstatten und ihm geben von dem, womit der Herr dein Gott dich gesegnet hat. Und denke daran, dass du ein Knecht warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute diese Dinge. Wenn er aber zu dir sagt, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich und dein Haus lieb hat und es ihm gut geht bei dir, so nimm ein Friemen und durchbohre ihm sein Ohr an der Tür. Und er sei auf ewig dein Knecht, und mit deiner Magd sollst du ebenso verfahren. Es soll dir nicht schwer fallen, ihn als Freien zu entlassen, denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir 6 Jahre lang erarbeitet. So wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem, was du tust. Nach 6 Jahren waren die Sklaven wieder frei. Interessant, dass Apostel Paulus diesen Stand der Sklaverei auch anspricht im Neuen Testament. Er spricht, dass in Christus es keinen Unterschied gibt, ob ein Mensch ein Sklave oder ein Freier ist. Und Gott wird ein gerechtes Urteil und Strafe über die verhängen, die anderen Unrecht antun. Dazu äußert sich die Bibel ganz klar und deutlich. Zum Beispiel Galater 3, 27, eine bekannte Stelle. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, Vers 28. Hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Kolosser 3, Vers 25, im dritten Kapitel im Kolosserbrief geht es auch um Sklaven. Und da sagt Apostel Paulus, denn wer Unrecht tut, Unrecht dem Sklaven antut, da richtet er sich an die Herren, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Es war oft in der Bibel so, dass gesellschaftliche Zustände als gegeben akzeptiert wurden. Aber die Bibel stimmt deswegen noch lange nicht ein mit dem, wie Menschen gelebt haben, dass es nicht dem Willen Gottes, dem ursprünglichen Willen Gottes entsprach. Und in der neuen Schöpfung Gottes, im Friedensreich, wo Jesus der König sein wird, da können wir sicher sein, da wird es keine Unterdrückung und keine Sklaverei mehr geben. Nun, die Christen im ersten Jahrhundert, sie lebten in diesem Wirtschaftssystem des Römischen Reiches, zu dem auch die Sklaverei eben gehörte. Interessant, dass Paulus sich nicht deshalb an die Sklaven richtet und sie zum Widerstand, zum Umsturz anleitet. Das wäre ja naheliegend. Ja? Es gibt keine Sklaven, keine Herren, vor Gott sind alle gleich. Also tut was, damit ihr befreit werdet. Finden wir nicht. Hier in unserem Abschnitt gibt Apostel Paulus Titus 5 Anweisungen, wie sich Sklaven gegenüber ihren Herren verhalten sollen, damit Gott geehrt wird. Sich unterordnen ihren Herren, gern gefällig sein, nicht widersprechen, nichts entwenden, sich in jeder Hinsicht als treu und zuverlässig erweisen oder als gut und treu erweisen. Wenn wir bedenken, wie der Sklavenstand damals war, Sklaven waren nach wie vor ohne Rechte. Sie wurden von ihren Herren meistens unmenschlich behandelt. Der Besitzer hatte das Recht, einen Sklaven zu schlagen, zu demütigen, auch zu verkaufen. Man hat die Sklaven für die Arbeit auch nicht entlohnt. Und in diesen Umständen, wenn wir das im Hinterkopf behalten, so klingt diese Anweisung des Apostel Paulus, naja, vielleicht unlogisch, könnte man sagen. Wenn ich ein Sklave wäre und das lesen würde, würde ich sagen, Paulus, was willst du von mir? Es ist unrealistisch. Es klang wie Hohn. Nun, was Paulus hier macht, und das macht er in allen Abschnitten, wo er zu den Sklaven redet, er richtet den Blick der Sklaven von ihren Umständen auf den Herrn Jesus. Das ist sehr bemerkenswert. Er will damit sagen, ob Sklave oder Herr, alle gehören diesem alleinigen Herrscher, Jesus Christus, Gott. Und Gott wollte gerade gläubige Sklaven als Werkzeuge in seiner Hand nutzen, um das Evangelium zu verkündigen, da wo sie warten. Ja, diese Verse richten sich in erster Linie an Sklaven, an Knechte, die im Haus- und Dienstverhältnis ihres Herrn standen. Die Frage stellt sich natürlich, was können wir heute mit diesen Worten anfangen? Gelten diese Worte auch heute noch, wenn wir im Arbeitsverhältnis stehen? Die meisten Beschäftigungsverhältnisse sind durch Verträge, durch Gesetze geregelt. Können wir das, was hier steht, heute noch anwenden? Wir leben in einer Gesellschaft, wo Mitarbeiter viele Rechte haben. Die meisten Unternehmen unterliegen heute der Mitarbeiterbestimmungsregelung, so heißt das. Und diese Mitarbeiter in einem Betrieb, sie entscheiden und beeinflussen oder haben Einfluss auf die Entscheidung eines Chefs im Unternehmen. Das heißt, Arbeitnehmer müssen bei Veränderungsprozessen, die Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben, zum Beispiel Kurzarbeit, Entlassung, Wechsel in eine andere Abteilung, zumindest angehört werden. Oft werden aber auch Mitarbeitervertretungen direkt in verschiedene Veränderungsprozesse und in der Planung eines Unternehmens beteiligt. Es gibt Gewerkschaften, es gibt Betriebsräte und diese haben heute großen Einfluss auf die Unternehmensentscheidung, auf die Löhne, Gehälter, auf die Arbeitsbedingungen und so weiter. Es scheint, dass alles heute geregelt ist. Die Frage stellt sich, gilt das heute für uns? Ich denke ja. Ich denke, im großen Ausmaß können wir diese Grundsätze, die Paulus hier in Bezug auf die Sklaven ausführt, auch heute noch auf uns anwenden. Sie sind so bedeutend, sie sind so aktuell, auch für unser Arbeitsverhältnis. Die meisten von uns, die einer Beschäftigung nachgehen, verbringen doch einen großen Teil unserer Zeit irgendwo in der Firma am Arbeitsplatz. Es ist oft ein Drittel oder mehr als ein Drittel unserer Zeit, unserer 24 Stunden, die uns pro Tag anvertraut sind. Nun, das ist sehr, sehr interessant. Wenn wir also über einen evangelistischen Lebensstil reden, dann gibt es keinen effektiveren Ort als den Arbeitsplatz, um durch unsere Präsenz, diese 8 Stunden, 9 Stunden, wo wir auf der Arbeit sind, den Menschen die gute Nachricht durch unsere Art zu leben, zu arbeiten, zu bringen. Und das ist etwas Faszinierendes, etwas Wunderbares. Ich verwende wieder die Folie, die Willi erstellt hat und verwendet hat. Sie ist übersichtlich und da sehen wir den Zweck des Titusbriefes, gesunde Lehre, effektive Evangelisation. Und das wird durch den heiligen Lebensstil eben dargestellt. Und heute soll uns gehen über die Heiligkeit im Berufsleben. Wir wollen diese Begriffe auch miteinander anschauen. Nun der erste Begriff, Unterordnung. Wir als Arbeitnehmer sollen uns unterordnen. Andere Übersetzungen gebrauchen das Wort sich unterstellen oder gehorchen. Das griechische Wort wird hier verwendet sehr oft, um darzustellen, wie es im militärischen Tagesablauf abgeht. Es wird verwendet, um darzustellen, wie sich Soldaten in Reih und Glied einordnen, sich einfügen, sich anreihen. Dieser Begriff stellt das dar. Wenn Apostel Paulus sagte, ihr Sklaven, ihr sollt euch euren Herrn unterordnen, dann klang es bei ihnen, hoppla, dieses Bild, wo Soldaten sich in Reih und Glied zusammenstellen, jeder hat seine Reihenfolge, seine Ordnung, seine Rangfolge. Apostel Paulus sagt, den Sklaven sage oder schärfe es ihnen ein, ermahne, erinnere sie daran. Und Paulus hatte die Autorität und gab sie auch an Titus weiter, den Willen Gottes mit Nachdruck weiterzugeben. Schärfe es ihnen ein. Liebe Geschwister, liebe Arbeitnehmer, wir dürfen uns das immer wieder einschärfen, was das Wort uns sagt. Hier steht ein reflexives Verb, den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren unterordnen. Das heißt, sich selbst einer Autorität unterzuordnen. Ordne dich ein, schere nicht aus. Nun, Unterordnung ist ein Schlüssel zu Ordnung in unserem gesamten gesellschaftlichen System. Es geht, wir können gar nicht ohne eine bestimmte Rangordnung leben. Wir haben schon gehört, in der Ehe haben wir es so, wo die Ehefrau sich ihrem Mann unterordnen soll. In Familien sollen sich Kinder den Autoritäten, ihren Eltern unterordnen. In der Regierung, in Bezug auf die Regierung, werden wir aufgefordert, uns der Regierung, den Autoritäten zu unterordnen. Und genauso erstreckt sich das auch auf unser wirtschaftliches Umfeld. Diejenigen, die angestellt sind, die ein Arbeitsverhältnis eingegangen sind, sollen sich denjenigen unterordnen, die über ihnen stehen. Apostel Paulus sagt hier, unterordnet euch euren Herren. Im Griechischen steht hier für Herren Despotes. Wir kennen das Wort Despot. Es heißt, jemand, der das absolute Sagen hat und bestimmt, der Regeln gibt und man muss sich an diese Regeln auch halten. Nun, zunächst muss es uns bewusst sein, dass wer Arbeitnehmer ist, der hat automatisch Autorität über sich. Vielleicht ist dein Chef, dein Abteilungsleiter nicht so intelligent oder nicht so fleißig. Vielleicht fühlst du dich einfach besser in deinem Handwerk, erfolgreicher als dein Vorgesetzter. Dennoch bleibt das Verhältnis bestehen, Arbeitnehmer ist der Untergebene und der Arbeitgeber, der Abteilungsleiter, der Chef, der ist der Bestimmende. Apostel Paulus sagt hier, in allen Dingen, selbst wenn dieser Herr eine sehr schwierige Person ist, wenn unser Chef, wenn unser Abteilungsleiter eine schwierige, eine verdrehte Person ist in unseren Augen, sollen wir uns ihm unterordnen. Nun, hier geht es darum, dass wir die Anordnungen ausführen, die gegen Gott oder aber die Anordnungen, die gegen Gott oder unsere Glaubensgrundlage gerichtet sind, da müssen wir natürlich eine Absage erteilen, um unseres Gewissens willen. Da können wir getrost Nein sagen, selbst wenn wir den Verlust unseres Arbeitsplatzes erleiden. Wie äußert sich die Unterordnung am besten? Nun, ganz einfach, wenn wir unsere Vorgesetzten respektieren, wenn wir sie mit Respekt behandeln. Dazu gehört natürlich, dass wir nicht in Opposition gegen sie treten. Die Wünsche, ihre Wünsche und ihre Pläne nicht einfach durchkreuzen, nicht Widerstand leisten, ob mit Worten oder Taten, trotz ihrer Versagen positiv über sie reden, nicht ihre Anweisungen in Frage stellen und ihre Autorität dadurch einfach untergraben. Einfache Frage: Wozu werden wir eingestellt? Wozu gehen wir ein Arbeitsverhältnis ein? Ja, ganz einfach, damit wir etwas erzeugen, Ware erzeugen, Gegenstände erzeugen oder Dienstleistungen erzeugen. Was will unser Chef, was will unsere Firma, unser Arbeitgeber? Ja, ganz einfach, dass das Unternehmen Gewinn macht. Das ist selbstverständlich. Liebe Arbeitnehmer, liebe Geschwister, wir dürfen nicht mit angezogener Handbremse arbeiten, sondern wir sollten voller Elan und Einsatz für unsere Arbeitgeber tätig sein. Wir dürfen nie außer Acht lassen, dass wir von Gott gegebene Vorgesetzte und Arbeitgeber haben. Gott hat sie uns als Autoritäten gesetzt und deshalb sollten wir sie achten. Wir arbeiten für sie, ganz einfach. In der letzten Bibelstunde hörten wir bereits von Willi zu diesem Begriff, wo es auch um Unterordnung junger Frauen ihren Männern ging, dass Unterordnung nichts für schwache Menschen ist. Es heißt nicht, wenn ich mich unterordne, bin ich ein schwacher Mensch, der keine Meinung hat. Unterordnung ist für starke Leute, die klare Meinung und eine gesunde Erkenntnis haben. Wir dürfen nicht vergessen, Gott steht über uns und Gott wird das ausgleichen, was wir vielleicht im Moment, wo wir das leisten müssen, Unterordnung leisten müssen, nicht verstehen. Und Gott wird uns dafür belohnen. Lieber Freund, liebe Bruder und Schwester, vielleicht sagst du, ich kann nicht gut kommunizieren, wenn ich auf der Arbeit bin, mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Chef. Ich bin nicht sehr gut darin, Zeugnis abzulegen. Ich bin nicht sehr mutig. Nun, wenn du einfach lebst, das, was Gott von dir fordert, unterordne dich, wenn alle um dich herum motzen, unzufrieden sind, ihre Arbeit nur halbherzig machen, weil sie mit irgendwas nicht einverstanden sind, dann unterordne dich. Mach einfach das, was der Chef von dir haben will. Das wird ein Zeugnis vom verwandelten Leben sein, das auf den Verwandler zurück verweist. Das war das Ziel von Apostel Paulus. Beim nächsten Begriff, ihnen gefällig sein. Andere Übersetzungen sagen, dass diese, die Herren, die Chefs, mit ihnen zufrieden sein könnten. Mit anderen Worten können wir sagen, strebt danach, demjenigen gefällig zu sein, der über euch Autorität hat. Das Wort für gern gefällig ist ein interessantes Wort. Es wird nur von Paulus im Neuen Testament gebraucht und mit Ausnahme auch noch vom Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 13, Vers 21 verwendet. Und jedes Mal, wenn Apostel Paulus dieses Wort gebraucht, gefällig sein, bedeutet es immer, Gott wohlgefällig zu sein. In Epheser Kapitel 6, Vers 5 lesen wir, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Als dem Herrn, nicht für Menschen, tut eure Arbeit in dem Bewusstsein, dass euer Chef der Herr Jesus Christus ist. Das ist ja interessant. Wenn wir unseren Chef sehen, wenn wir unseren Abteilungsleiter sehen und die Arbeit richtig machen wollen, wenn wir mit unserer Arbeit ihm gefallen wollen, dann, sagt Apostel Paulus, sollen wir diese Gefälligkeit so tun, als ob Jesus Christus dasteht. Vielleicht geben wir bei unserer Arbeit das Beste, um befördert zu werden, um ein besseres Gehalt zu bekommen, um unseren Arbeitsplatz zu sichern. Aber welche Arbeit würden wir verrichten, wie würden wir unsere Arbeit verrichten, wenn der Jesus selbst unser Arbeitgeber wäre? Ich denke, wir würden ganz anders arbeiten. Wir würden ganz anders laufen und uns einsetzen. Nun, unsere Vorgesetzten haben einen sehr viel niedrigeren Stand als Gott, als Jesus Christus. Aber wenn wir beginnen, nach einem göttlichen Standard zu arbeiten, werden wir diesen Mann oder diesen Frau, wer auch immer er sein mag, einfach überwältigen, weil wir ihm gefallen wollen. Dabei sehen wir Jesus Christus. Verstehen wir hier den Kontext, diesen Zusammenhang, in dem Apostel Paulus hier gedacht hat? Wenn wir durch unseren Chef hindurch den größeren, den absoluten Chef sehen und in seiner Gegenwart leben und arbeiten, das wird Auswirkungen auf unser Umfeld haben. Dazu brauchen wir mit Sicherheit viel Weisheit und viel Gnade, so zu arbeiten auf unserer Arbeitsstelle. Der dritte Begriff, nicht widersprechen. Es heißt, wir sollen uns den Anweisungen nicht widersetzen. Das griechische Wort lautet hier antilegontos. Antilegontos besteht aus dem Wort Lego. Lego, wir kennen das Wort Logos vom Wort. Lego bedeutet sprechen. Anti heißt gegen etwas sprechen. Das Wort wird im Neuen Testament, dieses Wort, wenn es im Neuen Testament kommt, wird oft mit widerstehen übersetzt. Manchmal wird es als widerspenstig oder verstockt übersetzt. Es geht darum, Widerworte zu geben, etwas zu widerstehen, einer Sache zu widerstehen, etwas ablehnen oder einfach ungehorsam sein. Umgangssprachlich heißt es nichts anderes als rumstänkern, streiten, rebellieren, auch sich irgendwelchen Anforderungen zu widersetzen. Nun, wir wissen, dass heute das Arbeitsleben anders ist als damals bei den Sklaven. Mitarbeiter werden immer wieder mit einbezogen in verschiedene Prozesse des Arbeitslebens, um Prozesse, Arbeitsabläufe zu optimieren. Arbeitnehmer, Chefs nehmen auch gerne Verbesserungsvorschläge. Ja, sie fördern diese sogar. Und wenn es in unserer Firma irgendeine Möglichkeit gibt, eine Plattform für so eine Diskussion gibt, dass wir uns einbringen, in der wir unsere Ideen, unsere Erfahrungen mit einbringen können, dann sollten wir das natürlich nutzen. Gott hat uns ausgestattet mit so vielen wunderbaren Gaben, mit Ideen. Und wer als nicht wir, die wir an der Front arbeiten, kennen die Abläufe. Und viele Chefs sind sehr dankbar, wenn wir uns auch mit einbringen. Aber wenn dann Entscheidungen erstmal gefallen sind, sollten wir diese auch ausführen. Wir sollten mit einem absoluten, uneingeschränkten Engagement diese Arbeit auch ausführen. Wissen wir, dass die Bibel uns davor warnt, dass wir uns gegen Autoritäten auflehnen, dass wir widersprechen. Judas im 8. und 9. und 10. Vers, der Apostel Judas, der schreibt davon. Und Gott widersteht solchen Menschen, die sich Autoritäten widersetzen, widerstreben, die rebellieren. Deshalb sollten wir gegen Entscheidungen unserer Vorgesetzten nicht rebellieren oder sie in irgendeiner Weise unterminieren. Als Christen am Arbeitsplatz sollten wir nicht dafür bekannt sein, dass wir ständig widersprechen, sich Anweisungen widersetzen, sondern unseren Vorgesetzten und ihren Anweisungen mit Respekt befolgen. Das heißt nicht, dass wir keine Meinung haben sollten. Wenn ich weiß, dass eine Sache so effizienter gemacht werden kann, sage ich es auch meinem Chef. Ich darf es sagen, ich würde das so und so machen. Aber du bist der Boss und du darfst entscheiden. Und letztendlich liegt jede Entscheidung bei unseren Vorgesetzten. Ein weiterer Begriff, nichts veruntreuen. Nun, es geht hier einfach um das Stehlen, um das Klauen. Das griechische Wort, das hier steht, das bedeutet, ich nehme von etwas, trenne ein Stück ab und lege es auf eine ganz andere Stelle. Es meint, ich nehme hier etwas weg, bediene mich, mache es zu meinem Eigentum, was mir nicht gehört. Interessant, dass dasselbe Wort steht in Apostelgeschichte 5, Vers 2, wo es um Ananias und Sapphira geht. Sie schafften etwas beiseite. Sie verkauften ein Grundstück und sagten, sie würden den gesamten Erlös dem Herrn Jesus geben. Aber sie unterschlugen ein wenig davon. Sie schafften es beiseite. Was hier vielleicht zu beachten ist in dem Kontext bei den Sklaven, alle Handwerke und Künste der damaligen Zeit, die überwiegende Berufe der früheren Zeit, lagen in den Händen von Sklaven. Und was sehr, sehr interessant ist, dieses Diebeshandwerk, das florierte so richtig unter Sklaven. Diebe wurden regelrecht herangezogen, ausgebildet und sie nutzten jede Möglichkeit, um ihren Herrn zu beklauen, um Dinge zu veruntreuen, die ihrem Herrn gehört haben. Warum? Weil sie sich einfach oft ungerecht behandelt fühlten. Sie meinten, sie können durch Mitnahme von Sachen, Gegenständen, durch Aneignung von fremden Gütern eine Art Ausgleich schaffen für das, was sie nicht bekommen. Paulus weist Titus noch einmal darauf hin, dass Sklaven kein Recht haben, wegen erlittenen Unrechts oder aus anderen Motiven irgendetwas von ihren Herren zu nehmen, zu klauen, etwas zu unterschlagen. Wie sieht es heute in unserer Welt, in unseren Betrieben aus? Laut einer Studie gaben 25% der Beschäftigten zu der Firma zu, dass sie in ihrer eigenen Firma schon etwas geklaut haben. Nun, dazu bieten sich auch viele Gelegenheiten. Wenn jemand im Büro arbeitet, da gibt es genügend Büromaterialien, Papier, Kugelschreiber, auch Elektronik. Wenn jemand im Handel arbeitet, da gibt es zum Beispiel Kleider, Haushaltsgeräte, verschiedene Werkstoffe. Viele klauen Geld aus der Kasse. Angestellte in Krankenhäusern lassen auch mal Medikamente mitgehen. Mitarbeiter beim VW-Werk klauen zum Beispiel Zündkerzen, verkaufen sie dann irgendwo in eBay oder auf dem Markt. Aber es geht auch um Fälschungen von Spesenabrechnungen zum Beispiel, dass man mehr Geld bekommt, was einem nicht zusteht, oder man manipuliert irgendwelche Unterlagen, man telefoniert auf Kosten des Arbeitgebers, man führt Privatgespräche, man führt Privatkorrespondenz und das alles in der Arbeitszeit. Man geht davon aus, dass die Zahl derer, die aus dem Betrieb etwas entwenden, wesentlich höher ist als diese 25%, die angegeben haben, ja, ich mache das. Vor einem Jahr gab es ein sensationelles Urteil. Ein 29-jähriger Leiharbeiter schaffte es beim Daimler, da wo unser Mercedes gebaut wird, mehr als 2500 Navigationsgeräte im Wert von rund 1,5 Millionen Euro zu entwenden. Und vor einem Jahr stand er deswegen vor Gericht. Kaum vorstellbar, wozu Leute heute fähig sind. Wobei Unternehmen Unmengen von Geld investieren und Überwachungsmechanismen einrichten, Überwachungskameras, Betriebspolizei und so weiter. Es drohen fristlose Kündigungen und doch hat man zusammengerechnet, dass in den deutschen Betrieben ungefähr 7 Milliarden oder Ware für 7 Milliarden Euro entwendet werden. Das Betriebsklima leidet dadurch, die Mitarbeiter werden skeptisch zueinander und so weiter. Das hat schon schlimme Folgen. Was sehr, sehr wichtig ist, Gott schützt das Eigentum eines jeden Menschen. Deshalb lautet das 7. Gebot, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht stehlen. Das ist ein wichtiger Grundsatz, den Gott uns gegeben hat. Und Tatsache ist, dass überall, wo christliches oder biblisches Denken vorhanden ist bei den Menschen und auch gelebt wird, steigt die Produktivität, steigt Gewinn und es steigt auch der Wohlstand. Das ist eine ganz bewiesene Sache. Doch was hier Apostel Paulus vorschwebt, das ist dieses übergeordnete Ziel. Als Christen sind wir berufen, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns berufen hat, sagt Apostel Petrus, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sollen die Tugenden dessen verkündigen, der uns berufen hat. Wir können in unseren Betrieben die ganze Zeit über Jesus reden oder Loblieder singen, geistlich aussehen oder christliche Bücher oder die Bibel lesen. Aber wenn wir Dinge unterschlagen, dann wird man schlussfolgern, dass unser Gott kein Gott ist, der Sünder in Heilige verwandelt. Was für ein Zeugnis können wir als Christen an unserem Arbeitsplatz sein, indem wir auch dieses Gebot ernst nehmen? Und wir machen das nicht, weil wir Angst haben, erwischt zu werden oder gekündigt zu werden, sondern weil Gott unser Wesen verändert, weil der Heilige Geist an unseren Herzen, an unserem Gewissen arbeitet und weil er uns davor schützt, solche Dinge zu tun. Die fünfte Aufforderung heißt, in allem als gut und treu zu erweisen. Die anderen Übersetzungen sagen, als gute Treue beweisen. Wir sollen alle gute Treue beweisen. Treu und zuverlässig sein, vertrauenswürdig. Jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Das Wort bedeutet, einfach Beweise zu liefern, vorzuzeigen, dass Gott mich verändert hat. Paulus fordert die Sklaven dazu auf, Beweise zu liefern über ihre Vertrauenswürdigkeit. In jeder Sache, die ihnen anvertraut ist, sich als gut und treu zu beweisen. Gute Treue zu beweisen, das heißt, alles, was ihr Herr von ihnen fordert, soll in guter Treue erledigt werden. Und hier liegt diese Grenze auch für uns. Die Grenze für die Treue als gute Treue. Das ist ein interessanter Begriff hier. Treue soll in allem erwiesen werden. Wir sollen treu sein in dem, was gut und vertrauenswürdig ist. Aber sobald etwas mit Unehrlichkeit, mit Lüge, mit etwas zu tun hat, was sich gegen Gott oder gegen Gottes Grundsatz wendet, dann sollen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es ist normal, dass jeder Arbeitgeber daran großes Interesse hat, dass seine Angestellten ihm gegenüber einfach treu sind, Treue erweisen. Das Wort, das heute modern ist und gebraucht wird, das heißt Loyalität. Chefs sind willig bereit, Fehler ihrer Angestellten zu verzeihen. Aber wenn jemand untreu wird, dem Unternehmen gegenüber, den Geheimnissen des Unternehmens, da kennen die meisten keine Entschuldigung. Uns wird viel anvertraut, liebe Freunde. Geld, Wertgegenstände, Materialien, Werkzeuge, Arbeitsmittel. Uns werden Produkte, Firmengeheimnisse anvertraut, Wissen, Kundengeheimnisse und Kundenkontakte. Es sind alles wertvolle Güter. Und wir sollen mit diesen wertvollen Gütern auch sehr vertraulich umgehen. In Sprüche 28, Vers 20 heißt es, ein treuer Mann wird von vielen gesegnet. Und das ist die Wahrheit. Wenn unsere Vorgesetzten merken, wir sind treu, dann wird uns mehr anvertraut als am Anfang unserer Tätigkeit. Ein gutes Beispiel ist für uns Josef. Er war treu in dem, was er getan hat, und ihm wurde immer mehr und mehr anvertraut. Wir finden andere Beispiele in der Bibel, wie Daniel und so weiter. Und wir sehen, dass Gott Treue auch gegenüber unseren Arbeitgebern belohnt. Was mich hier fasziniert, so in diesem Zusammenhang, dass wenn wir als Christen Treue beweisen, dürfen wir nicht oder machen wir das nicht, um einfach weiterzukommen auf unserem beruflichen Weg, sondern wir tun das um Gottes Willen, weil er ein treuer Gott ist. Er wird bezeichnet als treuer Gott, als treuer Hohepriester. Und weil er so ist, haben auch wir dieses Wesen in uns. Und wir können uns als treu erweisen, auch unseren Arbeitgebern gegenüber. Apostel Paulus geht dann weiterhin zum Motiv. Und damit schließen wir auch diesen Abschnitt. Er sagt, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Wenn einer sich so verhält, dann könnte er das aus ganz anderen Motiven machen. Wir haben viele Kollegen auf unserer Arbeit, die genau das machen, aber die machen es eben aus ganz anderen Motiven. Man kann das machen, dass man befördert wird, dass man Aussicht auf eine bessere Stelle hat, dass man mehr Geld verdient. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir diese Prinzipien in unserem Arbeitsalltag anwenden, wir selbst werden auf jeden Fall Segen ernten. Und das ist auch richtig, dass Arbeitnehmer, wenn sie etwas leisten, dann sollen sie auch entlohnt werden. Und wir dürfen uns darüber freuen, wenn wir zur Arbeit gehen und wenn wir Lohn nach Hause bringen, wenn wir Geld verdienen, das ist kein niedriges Motiv. Wenn wir einen Lohn vereinbart haben mit unserem Arbeitgeber und den auch ausgezahlt bekommen, darüber dürfen wir uns natürlich sehr freuen, damit wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Doch Apostel Paulus ging es mehr. Er sieht die Lehre unseres Gottes und er sieht darin die Möglichkeit zum effektiven Evangelisieren, damit die Lehre Gottes, unseres Heilandes, alle Ehre gemacht wird in allen Stücken. Eine andere Übersetzung sagt, damit sie der Lehre unseres Retters, Gottes, in allem zieren. Das ist ein wunderschöner Begriff. Paulus sagt, indem ihr euch unterordnet, gefällig seid, nicht widersprecht, nichts veruntreut, in allem als gut und treu erweist, werdet ihr der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht zieren. Das griechische Wort heißt hier kosmeo. Und wisst ihr, dass das deutsche Wort Kosmetik von diesem griechischen Wort herleitet? Kosmetik soll dazu dienen, uns schön zu machen. Was interessant ist, dieses Wort fand Verwendung, um etwas in richtige Ordnung zu bringen, um etwas symmetrisch anzuordnen oder als schön darzustellen. Zum Beispiel, man hat es gebraucht, um Juwelen anzuordnen, um sie in eine Fassung richtig zu stellen oder in eine Brosche, in eine Kette, in einen Ring oder in eine Krone. Wenn man das machen wollte, dann gebrauchte man dieses Wort, kosmeo, zieren, etwas verzieren. Dabei achtete man, dass die Juwelen schön in einer wunderbaren Symmetrie angeordnet würden, damit der Schmuck auch sehr attraktiv erscheint für die, die den Schmuck anschauen. Was für ein wunderschönes Bild, wenn Apostel Paulus sagt, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen, in jeder Hinsicht zieren, verzieren. Ein Christ an seinem Arbeitsplatz, der einfach ein Christ ist, indem er sich unterordnet, indem er gefällig ist, indem er nicht widerspricht, indem er nichts veruntreut, indem er gut, sich als gut und treu erweist, lässt Gott gut aussehen und macht ihn attraktiv. Nicht in diesem Sinne, dass Gott unattraktiv ist und wir müssen ihn attraktiv machen durch unseren Wandel. Durch unser Benehmen wird er erst attraktiv. Nein. Aber wissen wir was? Die wenigsten unserer Kollegen lesen in der Bibel. Die wenigsten unserer Kollegen haben eine christliche Erziehung genossen. Die wenigsten kommen zum Gottesdienst oder hören sich irgendwelche Predigten an. Sie haben meistens eine falsche Sicht von Gott und allem Heiligen. Und hier haben sie die Möglichkeit, uns auf unseren Arbeitsplätzen zu beobachten. Durch unser Leben, durch unser Verhalten werden sie entweder schlussfolgern, dass der Glaube an Gott etwas Wunderbares ist, oder wir werden sagen, wir kennen Gott und reden von ihm, aber durch unser Verhalten verleugnen wir ihn. Und das gibt ihnen leider die Freiheit, die Bibel zu entehren, über Christen schlecht zu reden, sie in Verruf zu bringen. Und letztendlich finden sie nichts Anziehendes an der Lehre unseres Gottes. Und die Lehre wird sogar verlästert. Das Wort Gottes wird verlästert. Liebe Beschäftigten, liebe Arbeitnehmer, liebe Arbeiter, liebe Angestellten, unsere Mitmenschen, unsere Chefs, unsere Vorgesetzten benötigen uns, damit wir ihnen durch unseren Wandel unseren Herrn Jesus lieb machen. Ist das nicht ein lohnenswertes Ziel, um zu arbeiten? Jeder Arbeitstag ziert meinen Heiland. Was für ein Ziel in unserer Beschäftigung. Wie schön ist dieser Gedanke. Lasst uns mit diesem Gedanken auch weiterhin unserer Beschäftigung nachgehen. Wir zieren durch unser Benehmen, wir zieren durch unsere Arbeit, wir zieren durch unseren Einsatz die Lehre unseres Gottes, unseres Retters, unseres Heilandes. Und mein großer Wunsch ist es, dass es uns gelingt, dass Gott verherrlicht wird. Amen. Lasst uns noch aufstehen und mit Gebet diese Bibelstunde abschließen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Unsere Bitte, unser Wunsch ist es, dass es in unserem Alltag Wirklichkeit wird. Dass du durch deinen Heiligen Geist uns belehrst, dass du es immer wieder in Erinnerung rufst, wie wir uns verhalten sollen. Auch in unseren Betrieben, auf unseren Arbeitsstellen, unseren Vorgesetzten gegenüber. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, das zu beherzigen, das ernst zu nehmen. Denn es steht viel auf dem Spiel, Herr. Wir sind dir dankbar für unsere Arbeitsstellen. Wir danken dir, dass wir arbeiten gehen dürfen, dass wir entlohnt werden, dass wir uns dadurch vieles leisten können. Du segnest uns so wunderbar. Aber gib, dass wir auch das übergeordnete Ziel nie vergessen. Wir wollen dir durch unsere Arbeit, durch unser Benehmen Ehre bereiten. Wir möchten dich bitten, dass du jeden Einzelnen von uns dazu befähigst, dass du geehrt wirst, Herr, dass Menschen nach dir fragen und dass noch viele Menschen zum lebendigen Glauben an dich kommen. Das ist unser Wunsch und unsere Bitte. Hilf uns dabei. Amen.